Na, haben Sie die Feierlichkeiten gut überstanden? Aber zunächst einmal einen guten Abend. Wünscht Ihnen Ihr Hauptprojektleiter Gerald Wotterer. Auch schöne Grüße von den beiden anderen Hauptprojektleitern. Sie heißen Heipel und Knötzl. Und wir sind ja vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, gemeinsam ins neue Jahr gerutscht. Am 1. Jänner konnten wir uns noch ein bisschen erholen, aber heute war schon wieder ein Arbeitstag. Oder vielleicht haben Sie sich auch freigenommen, denn Donnerstag, Freitag, man kann das ja fast nur als eineinhalb Arbeitstage bezeichnen. Sozusagen eineinhalb Fenster, die man sich, wenn man sozusagen fleißig war im vergangenen Jahr, durch Überstunden eingearbeitet haben könnte. Denn am Montag ist ja auch noch ein Feiertag, das 6. Jänner. Da kommen die Heiligen Drei Könige, aber das soll hier gar nicht das Thema sein. Ich hoffe, Sie sind erholt nach dem Weihnachtsstress und ich möchte Sie auch herzlich willkommen heißen bei Projekt X auf FM4, dem verrückten Rock'n'Roll-Sender auf der Frequenz von Blue Danube Radio. Wir haben uns heute bisschen was Ernsteres vorgenommen, nachdem wir ja so verrückt gefeiert haben am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Sagen wir ernst, nichts tierisch Ernstes, aber was Interessantes. Eine Service-Sendung sollte das hier heute werden. Und es wird auch eine, wir haben uns die richtigen Gäste eingeladen und wir haben natürlich auch den richtigen Moderator hier. Und dazu möchte ich auch vielleicht ein paar Worte verlieren. Ich habe bemerkt an Ihren Briefen, dass es Ihnen auffällt, dass wir dieses neue Sendungskonzept, das ja in Mitteleuropa komplett neuartig ist und auch in Amerika, es wird nur in Südafrika verwendet, aber auch nur auf unser Anraten hin, wir sind auch eine Broadcasting-Consulting-Firma Projekt X und helfen auch anderen Radiostationen und Fernsehsendern ein bisschen auf die Sprünge. Und dass Sie das sehr zu schätzen wissen. Und dann habe ich eigentlich ein bisschen einen nassfalschen Brief bekommen, wo drinnen steht, ja, Herr Wotterer, Sie reden ein paar Minuten am Anfang und dann ziehen Sie sich zurück und kriegen das volle Geld. Sie kassieren volle Pulle. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass ich mich hier rechtfertige, denn ich werde ja nicht bezahlt dafür, dass ich da spreche, sondern für meine journalistische Arbeit. Wir werden ja sozusagen als Sendung hier bezahlt und ich kann Ihnen versprechen, dass alle drei Hauptprojektleiter und auch die anderen 536 Mitarbeiter wirklich emsig am Arbeiten sind und jeder Groschen, der hier verdient wird, wird verdient. Und versuchen Sie das Wort verdient ein bisschen vielleicht so zu sehen, wie es ist. Wir bemühen uns wirklich sehr, Ihnen das Beste vom Besten zu bieten. Wir versuchen immer die besten Gäste für Sie auszusuchen und auch ins Studio zu bringen. Und schauen Sie nur zurück, wir haben die besten Unterhalter gehabt zu Silvester. Ich meine, das alles ist natürlich auch mit Arbeit verbunden, auch viel Kommunikation steckt dahinter und letztendlich für Sie. Aber ich weiß, dass Sie das zu schätzen wissen und danke Ihnen dafür. Zu schätzen wissen Sie auch die Musikkapelle, die jeweils zu Beginn einer Sendung steht, die den Eröffnungsmarsch bläst sozusagen. Es sind im heutigen Fall ist es ein schwedisches Quartett, ein G-Blatt gleichermaßen. Die Band heißt ABBA, aber wenn Sie es nicht kennen, hören Sie ein bisschen rein, es zahlt sich aus. Viel Spaß! Wie wohlig warm diese Band, diese Gruppe in meinem Ohr klingt. Thank you for the music. Die Band aber. Meine Damen und Herren, Sie hören Projekt X auf FM4 und wir haben uns für die heutige Sendung ein Thema vorbereitet, das uns alle irgendwo ein bisschen angeht, denn wir sind ja alle Autofahrer und wenn wir uns ein bisschen denken, natürlich der eine oder andere ist nicht Autofahrer, aber ich glaube, der Umgang mit dem Auto und auch mit dem Autofahren und dem Verkehr, dem Autoverkehr, bleibt wohl niemandem erspart, entweder als Fußgänger, überall trifft man Autos, aber ich möchte gar nichts vorgreifen, in welche Richtung wir da gehen, sondern will Ihnen unseren heutigen Gastmoderator vorstellen und es ist mir eine große Ehre, dass er hier bei uns arbeitet, für eine Stunde lang. Willkommen bei uns. Sie kennen ihn alle aus Funk und Fernsehen. Er ist Moderator der Sendung Autofahrer unterwegs, einer großartigen Sendung. Wir kennen Sie alle. Und er ist auch aus dem Fernsehen bekannt. Er hat diverse Shows moderiert und kennt Sie einfach aus, was wo vorne und hinten ist beim Auto. Servus, Michael Schrenk.
Servus, Gerald.
Michael, du wirst jetzt durch die Sendung führen. Ich brauche dir nichts erklären. Du kennst die Studios da bei uns im Funkhaus. Du moderierst mindestens ein- oder zweimal in der Woche die Sendung Autofahrer unterwegs. Ja, ich lege sozusagen, ich spiele dir den Ball zu und ziehe mich lautlos zurück. Michael Schrenk führt durch die Sendung.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr und es ist zugleich eine große Ehre für mich, hier durch diese Sendung führen zu dürfen. Heute ist es ein Thema, man kennt ja Projekt X Hörer aus der eigenen Familie, weiß ich es auch. Manchmal richtet man sich den Wecker und steht auf, um dann eine Stunde gute Unterhaltung zu genießen. Heute ist es mehr im Bereich der Information für Sie. Wir alle haben sehr, sehr lang auf diesen Winter gewartet. Es war sehr, sehr lang, sehr schön. Und dann hat aber vor einigen Tagen eigentlich angenehm rechtzeitig vor Weihnachten, aber mit voller Härte zugeschlagen. Und wir haben sehr, sehr eisige Temperaturen gehabt. Das freut auf der einen Seite die Kinder. Man kann Schneemänner bauen. Die Weihnachtsstimmung wird dadurch besser und angenehmer. Aber so ein Kälteeinbruch, Schnee, Matsch, Glatteis, hat auch Schattenseiten und birgt Gefahren. Und über dieses Thema Fahrzeug, Verkehr im Winter, über das wollen wir heute reden. Und wir haben uns dafür zwei sehr, sehr kompetente Gäste eingeladen, die ich jetzt hier begrüßen darf. Auf der einen Seite ist es Herr Ingenieur Peter Zodek.
Guten Abend.
Der Fahrzeugtechnikleiter aus Teesdorf.
Richtig.
Und auf der anderen Seite Dr. Oskar Wolkner. Guten Abend.
Guten Abend.
Psychologe am Kuratorium für Verkehrssicherheit. Meine Herren, das Thema ist gefallen. Man liest ja, leider kommt man nicht drum herum in den Zeitungen, aber auch in den Fernsehsendungen, in den täglichen Berichterstattungen liest man immer wieder von Unfällen, von tragischen Unfällen, aber auch von Unfällen mit Blechschäden. Wie kann man denn durch die Wahl des richtigen Fahrzeuges und vor allem der richtigen Winterausrüstung die Unfallwahrscheinlichkeit reduzieren? Zunächst, Sie entschuldigen, Herr Doktor, an den Techniker diese Frage.
Ja gut, von der technischen Seite muss man ganz im Allgemeinen dazu sagen, gerade weil bei uns in Österreich der Winter sehr unverlässlich kommt, das heißt, oft sind es gerade 5 Tage Winter in der ganzen Wintersaison, die man ja, wo man ab November sozusagen damit rechnen kann, ab jetzt könnte es schneien, bis eigentlich in den April hinein. Ne? Da handelt es sich um 6 Monate. Und wenn man so zurückdenkt, die letzten Jahre hat man oft 5, 10 Tage Schnee oder wo man jetzt die Winterausrüstung braucht. Und ich bin natürlich trotzdem, und nicht nur von Berufswegen, auch privater Meinung, man sollte sich trotzdem gut auf den Winter einstellen und das Auto dementsprechend ausrüsten, weil das ist der erste Präventivschritt, den man unternehmen kann, gegen einen Unfall. Natürlich, die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Aber trotzdem, wenn man Prävention hier in Richtung Sicherheit ansetzt, dann glaube ich, hat man schon einmal sozusagen die Rampe geschafft, sicher durch den Winter zu kommen. Was gibt's da jetzt fürs Auto? Wo kann man da anfangen? Ich glaube, man fängt am besten bei dem Gerät an, das das Auto mit der Straße verbindet. Das heißt, das für die Bodenhaftung sorgt und das sind die Reifen. Ich brauche wohl niemanden sagen und der gesunde Menschenverstand bringt es mit sich. Ein ordentlicher Winterreifen ist sicher was, wo ich mir denke, das zahlt sich aus. Der kostet natürlich Geld. Es beginnt dabei, dass man die Winterreifen mal überprüft. Nicht? Die Winterreifen haben ein gewisses Profil und gerade die Tiefe dieser kleinen Rillen, die in so einem Reifen drinnen sind, sorgen für die richtige Bodenhaftung. Nicht?
Darf ich kurz unterbrechen? Wollen wir vielleicht für die Zuschauer, vielleicht ist bei jedem nicht mehr bei jedem so präsent von der Fahrprüfung her, wie hoch ist denn vom Gesetz her die vorgeschriebene Mindesttiefe des Winterreifenprofils?
Die Mindesttiefe vom Winterreifenprofil beträgt 2,3 Meter im Winter. Und die braucht man einfach, weil sozusagen bis 2,3 Meter Schneefall fallen kann.
Ich verstehe. Ich habe hier zu meiner Rechten Dr. Oskar Wolkner, Psychologe des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Ich möchte aber gleich dazu sagen, dass er nicht nur als Psychologe hier zu Wort gebeten wird, sondern durchaus auch als Vertreter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Was bietet denn Ihr Institut an, um die Verkehrssicherheit im Winter zu erhöhen?
Nun ja, wie erwähnt, ist das Problem im Winter mit dem Fahrzeug umzugehen natürlich nicht nur ein rein technisches, sondern in jedem Fahrzeug sitzt ein Mensch aus Fleisch und Blut und aus Psyche und Kopf und um die muss man sich auch kümmern, nicht nur um die Technik, nicht nur um den Motor, nur um die Reifen. Man muss vielleicht voranstellend sagen, der Mensch ist trotz aller Entwicklung und aller Technologien im Innersten ein Säugetier geblieben. Man hat sich aber in den letzten Jahrhunderten eine Umgebung geschaffen, mit der die biologische Entwicklung nicht mithalten konnte. Das heißt, schauen wir uns an, die Tiere in der freien Natur, sie bekommen dickes Fell, sie bekommen einen Winterpelz sozusagen, sie fressen sich Fett an, sie passen sich da den Saisonen an, sie passen sich der winterlichen Temperatur an. Der Mensch hat sich eine Umgebung geschaffen, die Großstadt, das Auto, die Straßen, da hat sich natürlich in seinem Geist, in seinem Kopf und seinem Körper nicht so schnell anpassen können. Darum gilt es natürlich ganz besonders wichtig, sich umzudenken. Hoppala, was passiert da draußen? Es fällt einem oft schwer, vielleicht in der Wohnung warm zu sitzen und dann auf einmal hinaus in eine vollkommen fremde Umwelt zu kommen. Was ich damit sagen will, der menschliche Körper, der menschliche Organismus muss versuchen, durch Bewusstseinstraining sich der technologischen Weiterentwicklung anzupassen, die er vor der Haustür vorfindet.
Das sehen wir, ich bin sehr froh, dass wir zwei Leute haben aus so ganz anderen Gebieten, da den reinen Techniker, den Naturwissenschaftler und da den Geisteswissenschaftler, weil man sieht, dass es doch zwei Kreise sind, deren Schnittmenge möglichst groß sein soll, um ein optimales Fahrverhalten zu bekommen. Jetzt wollte ich nur nachfragen, Ihr Institut, Herr Dr. Woltner, bietet solche Kurse an, wo man das auch erlernen kann, mit den veränderten äußeren Verhältnissen umzugehen.
Naja, es muss einem einfach bewusst sein, dass natürlich sehr wohl wieder andere äußere Einfluss auch die Temperatur und der Winter, sprich der Herbst und das frühe Frühjahr, Auswirkungen hat, nicht nur auf den Körper. Man wird vielleicht ein bisschen lascher, die Figur wird vielleicht nicht ganz so hübsch, wie es im Sommer ist, sondern auch auf den Geist. Wir merken das alle unter der Volkskrankheit Winterdepression. Das ist vielleicht ganz so ein blöder Begriff. Es wird dunkel draußen, die Reaktionszeit tippt ab, man ist ein bisschen unentspannter, man ist vielleicht auch nicht ganz so geduldig, was im Straßenverkehr natürlich verheerende Auswirkungen haben kann. Nicht? Man reagiert eventuell auf andere Verkehrsteilnehmer nicht ganz so geduldig, wie man sonst machen würde. Man wirkt gereizter, man fährt nicht so defensiv, wie man sollte. Und all diese Aspekte gilt es halt bewusst zu bekämpfen und bewusst sein.
Und Herr Schrenk, wenn ich da gleich einhaken darf, der Dr. Woltner sagt da was ganz Richtiges. Nur von der Technikseite muss man auch dazu sagen, dass gerade im Winter die Reaktion schneller sein sollte, die Konzentration höher sein sollte. Und da sieht man, dass hier sozusagen die Anforderungen höher werden, aber die Leistung des Fahrers niedriger. Und darauf sollte man sich einstellen.
Und ich möchte es gleich aufgreifen, wenn Sie sagen, man ist vielleicht depressiv, man reagiert aggressiver. Ich glaube, jedem Autofahrer ist es schon passiert, dass in einer Situation gekommen ist, wo ihm ein Vogel gezeigt wird oder Gesten derberer Natur. Wie verhält man sich da denn wirklich richtig, Herr Doktor?
Meine Mutter hat immer gesagt, der Klügere gibt nach, der Esel fällt im Bach. Und natürlich im Straßenverkehr, wo es um Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h geht, muss man sich diese Weisheit auch immer wieder vor Augen halten. Natürlich, man ist geneigt dazu, einen Kampf aufzunehmen, eine Reaktion zu zeigen, die wiederum weitere Aggressionen schüren würde. Klügerweise, vernünftigerweise müssen wir natürlich vom Institut raten, sich eher zurückzunehmen und dann bis 100 zu zählen und dann zu überlegen und dann verfliegt der erste Ärger und dann konzentriert und sicher Gas, Bremse und die Finger auf dem Lenkrad und der Blick nach vorne.
Ich möchte den Herrn Wott aber nicht korrigieren, aber vorher hat er von den Autofahrern gesprochen. Ich möchte aber ganz bewusst auch die Fußgänger als Verkehrsteilnehmer in die Diskussion mit hereinnehmen. Überlegt sich ein technisch Delegierter eines Fahrzeugtechnikzentrums Teesdorf auch mit den Fußgehern? Also vom Kuratorium für Verkehrssicherheit läuft zurzeit die dankenswerte Aktion Sichtbarer Autofahrer. Und was wird eigentlich unternommen? Stellt man sich darauf ein? Wie kann denn eine Frage eigentlich an beide Herren, wie kann denn ein Fußgänger im Winter schauen, dass weniger passiert, dass er besser geschützt ist, dass er, weiß nicht, besser gesehen wird? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Herr Doktor, wollen Sie?
Na, schauen Sie, das ist ganz einfach. Gehen Sie mal her und halten Sie mal einen schwarzen Pullover ins dunkle Zimmer und dann halten Sie einen weißen Pullover rein. Sie werden merken, Sie sind im weißen Pullover eindeutig besser. So verhält sich es natürlich auch im Straßenverkehr. Wir empfehlen dringend helle Kleidung, festes Schuhwerk, eventuell eine Pudelhaube, wenn sowas nicht gefällt. Es gibt auch andere Mützen, die man sich aufsetzen kann. Sonnenbrille ist vielleicht nicht, auch wenn es fesch ist, eher nicht so zu empfehlen. In erster Linie helle Kleidung, Reflektoren vielleicht, die kann man durchaus modisch anbringen. Es gibt Sweatshirts und Anoraks mit Reflektoren drauf. Das heißt, es sind Applikationen, die das Licht der Autoscheinwerfer reflektieren und somit ein Fußgänger technisch gesehen dem Auto auf eine Stufe stellen. Das heißt, er hat beides, sowohl Auto als auch Fußgänger haben, wenn man so will, in der freien Wildbahn dann, die da die Straße ist, dieselben optischen Voraussetzungen und reflektieren und sind leicht sichtbar auf lange Distanzen.
Ich glaube, damit, wir haben jetzt auch einiges an Faxen hereinbekommen, wo die Leute gerade dieses Thema sehr, sehr, sehr wichtig finden. Und ich glaube, jeder Autofahrer ist ja auch ein Fußgänger. Und man sollte nicht vergessen, wenn man fährt, dass man als Fußgänger sehr, sehr schlecht gesehen wird. Und ich glaube, man unterschätzt das ganz, ganz extrem als Fußgänger, dass man von Autos manchmal sehr, sehr spät und sehr, sehr schlecht gesehen wird. Und deshalb kann ich Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nur raten, bitte nehmen Sie das ernst, kleiden Sie sich möglichst sichtbar. Wie gesagt, das kann auch durchaus modisch reizvoll sein. Arbeiten Sie mit Reflektoren. Sind Sie nicht stur, machen Sie eher den ersten Schritt. Und wie so Applikationen mit Licht oder von Licht Ihre Mode aufwerten kann, so kann so eine Radiosendung durch ein paar Takte Musik aufgewertet werden. Und das wollen wir jetzt zulassen. Und ich bitte den Techniker von der Musik hier, eine Platte aufzulegen. Ja, so wie es Henry Valentino und Duffy lustig besingen, die Parkplatznot kann natürlich zu Schwierigkeiten führen. Und gerade heute, wenn die Straßen tief verschneit sind, hat man so eine große Not beim Parkplatz finden. Und auch das ist ein Thema, auf das wir eingehen können. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Punkt. Wir haben gesagt, wie kann denn ein Fahrzeug ausgestattet werden, damit es sicherer durch den Winter kommt? Und wir haben die Wichtigkeit der richtigen Reifen bereits hinter uns gelassen. Ich möchte jetzt zum nächsten Punkt gehen. In Österreich ist es ja sehr oft so, dass der Winter überraschend einbricht und dann erst nach dem ersten Schneefall, also wie es halt der Österreicher macht, die Winterreifen angelegt werden. Diesmal war es Gott sei Dank anders. Aber die Reifen sind ja nicht allein. Zum Eiskratzer. Ich glaube, es hat da sehr, sehr intensive Untersuchungen gegeben, die von Ihrem Fahrzeugzentrum in Auftrag gegeben wurden, über die verschiedenen Qualitäten von Eiskratzern. Und ich glaube, man sollte ja gerade dort nicht sparen.
Nein,
was ist
auf
da
keinen Fall.
Vielleicht
auf keinen Fall.
Verraten Sie unseren Zuhörern, was das Ergebnis dieser Untersuchungen war.
Es hat sich nur gezeigt, dass sich zunächst einmal, genauso wie bei den Winterreifen, da ist offensichtlich, entweder ist Faulheit dafür verantwortlich, haben wir uns gedacht, oder Unwissenheit. Und es ist sozusagen eine Mischung aus beiden, dass sich die Menschen, die Autofahrerinnen und Autofahrer, nicht auf den Winter vorbereiten. Und das betrifft eben nicht nur die Winterreifen, sondern auch Schneebesen und Eiskratzer. Ich will Ihnen nur sagen, sehr verehrte Damen und Herren, dass wir im Fahrtechnikzentrum in Desdorf sehr viele Versuche schon gemacht haben, was Schnee und was Eis bewirken können. Nicht? Es sind ja zwei sozusagen verschiedene Aggregatzustände, mit denen man es da zu tun hat, und denen muss man auch anders entgegentreten. Es ist eminent wichtig, dass man im Auto eine gute Sicht hat. Das heißt, man sitzt im Auto und kann nach allen Seiten hin den umliegenden Verkehrspartnern ins Auge schauen, sozusagen. Nicht wahr? Und Eiskratzer dienen natürlich dazu, das Eis von der Scheibe vor der Fahrt zu entfernen. Wenn ich in der Früh aufstehe und dann draußen bin und mein Auto abräume, da sehe ich Menschen, die kratzen sich ein kleines Loch mit einem Durchmesser von 5 bis 10 cm, gerade so, dass sie ein bisschen rausschauen können. Aber schauen Sie, das Blickfeld des Menschen ist ja viel größer, und man braucht dieses Blickfeld. Man sollte sich wirklich darum kümmern, dass die gesamte Windschutzscheibe, die Außenspiegel, die Seitenfenster und bitte sehr auch die Heckscheibe frei sind. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass man mit einer Heckscheibenheizung die Heckscheibe frei kriegt. Trotzdem ist es eminent wichtig, dass man den vorher entgegentritt. Am Markt sind jetzt natürlich verschiedenste Produkte von Eiskratzern. Es gibt auch sehr praktische, die sozusagen, wo man einfach mit der Hand in einen Handschuh reinfährt, da hat man den Stiel dann in der Hand, die Hand ist vor Kälte ein bisschen geschützt und man kann das bequem abkratzen. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Bequemlichkeit, wenn man sich nicht die 3 bis 5 Minuten Zeit nimmt, denn es geht ja ganz flott. Außer in bei extremen Kältefällen und glaube ich, dann ist überhaupt noch besonders wichtig, weil dann ist die Straße auch noch vereist, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Ja. Das ist, da möchte ich, Verzeihung, Herr Schrenk, wenn ich den Ball vielleicht ganz kurz weitergebe an den Herrn Verkehrspsychologen, Dr. Wolkner. Wir haben ja da die Untersuchungen gemacht und wir arbeiten ja auch zusammen mit dem Verkehrskuratorium und der Dr. Wolkner kann Ihnen ganz genau erklären, warum die Menschen nicht bereit sind, sich auf diese Umstände, auf diese Wetterumstände einzustellen und es ist irgendwo eine gewisse Form von Bequemlichkeit.
Ja, natürlich. Der Mensch ist natürlich nach wie vor ein Bequemlichkeitstier und wir nehmen natürlich, wenn es geht, Verzeihung, wenn es geht, nehmen wir immer den Weg des geringsten Widerstandes und erst recht in der Früh, wenn wir zu spät aus dem Bett gekommen sind, wir haben es eilig, pünktlich zur Arbeit zu kommen und da kann ich nur immer wieder empfehlen, nehmen wir uns doch ganz einfach 2 Minuten Zeit für Ruhe, die nicht nur im Winter, sollte man eigentlich das ganze Jahr hindurch machen, dass man hergeht und sie sagt, okay, ich stehe 2 Minuten früh auf, das ist mir das wert, nehmen wir 2 Minuten Zeit zum Nachdenken und überlegen wir dann, was ist mir mehr wert? Ist es mir mehr wert, sicher zur Arbeit zu kommen, keinen Verkehrsunfall zu verursachen oder bleibe lieber 2 Minuten im Bett liegen, bin bequem und habe eine schlechte Sicht aus dem Auto. Wenn man sich das vor Augen hält vielleicht, die Kosten, die man halt verursacht, Kratzer im Auto, Verkehrsunfälle ja bis hin zu Verletzungen, dann glaube ich, ist die Wahl leichter. Man wird sich früher aus dem Bett bewegen wollen und sein Auto von Schnee und Eis befreien wollen, um dann eben diese Sicht zu haben, die dann vorhanden ist.
Richtig. Ich glaube auch, wenn man sich das vor Augen hält, ist für jeden die Entscheidung gleich. Jeder vernünftig denkende Mensch wird sich diese 2 Minuten nehmen. Woran liegt es dann, dass es nicht passiert? Ist es die mangelnde Information? Muss man den Leuten noch mehr vor Augen halten? Eben, durch Sendungen wie diese hier, nehmt euch diese Zeit, schaut, setzt das auch wirklich für euch einmal ins Verhältnis, diese 2 Minuten zu dem, was da passieren kann und was ihr euch an Leid und Scherereien und anderen Menschen ersparen könnt.
Ich glaube, das spielt sich alles auf einer Ebene ab, die jenseits der Vernunft ist, die sich tief im emotionellen Bereich bewegt. Warum zum Beispiel trennen wir nicht Müll? Warum sparen wir nicht Strom im Haushalt? Das sind alles Dinge, die vernunftsmäßig einleuchten, die jedem klar sind. Man befolgt sie trotzdem nicht. Eben wie gesagt, aus dem erwähnten Weg des geringsten Widerstands heraus, Faulheit, Bequemlichkeit. Und sobald wir nicht direkt im engsten Bekanntenkreis, in unserem engsten Umfeld konfrontiert sind mit den Auswirkungen unseres Handelns, wollen wir uns damit nicht auseinandersetzen. Das heißt, solange nicht ein guter Freund, ein Verwandter einen Autounfall hat, blocken wir ab. Wir wollen nicht drüber nachdenken. Wir wollen uns nicht mit den Problemen auseinandersetzen.
Das war auch, wenn ich da kurz einhaken darf, auch von der Seite der Techniker. Wir haben ja das mit den Psychologen gemeinsam gemacht. Und es war einfach die Schlussfolgerung, die eindeutige letzte Schlussfolgerung. Summa summarum haben wir gesagt, die Menschen sind bequem, das was der Herr Doktor jetzt gerade erörtert hat. Und man kann nur sozusagen einen Bewusstmachungsprozess einleiten und das versuchen wir im Fahrtechnikzentrum. Wir sagen den Leuten, bitte schaut's her und wir zeigen ihnen auch, was passieren kann. Und das muss man erleben und erkennen und dann für sich die Schlussfolgerung ziehen. Dann sage ich, ist niemand mehr zu helfen.
Das ist schön, dass wir heute alle drei am gleichen Strang sind, denn genau die Sendung soll auch das tun, ein Medium sein, um den Leuten klarzumachen, bitte unterschätzt diese Gefahr nicht, sorgt vor, macht Sicherheit. Und weil Sie sagen, Sie zeigen den Leuten auch, was da passiert in Ihren Kursen, werden die Leute ja auch geschult,
natürlich.
Wie verhalte ich mich auf Schneefahrbahn, auf regennasser Fahrbahn, wie auch immer. Zeigen Sie auch Filme, ich spreche das jetzt ganz konkret an, wo mit solchen Unfallpuppen gezeigt wird, welche Kräfte wirken denn da wirklich, wenn ich mit 50, 70, 80 Stundenkilometern einen Unfall habe?
Na gut, das sind ja schon sehr hohe Geschwindigkeiten, von denen Sie sprechen. Man muss dazu sagen, bitte ab 20 Stundenkilometer können Unfälle mit letalen Folgen passieren. Und ich möchte das auch jetzt wirklich unterstreichen, es ist so, dass die Geschwindigkeit subjektiv in 95% aller Fälle von den Menschen unterschätzt wird.
Das ist ja bitte auch ein psychologisches Phänomen. Überlegen Sie sich einmal, wenn Sie im Beifahrersitz sitzen, haben Sie immer das Gefühl, der Fahrende fährt zu schnell. Sitzen Sie aber selber am Steuer bei gleicher Geschwindigkeit, glauben Sie, sind weit unter Geschwindigkeitslimit, Sie sind, haben alles unter Kontrolle. Das ist ein Phänomen, das es bis jetzt noch nicht gelungen ist, zu klären, woran da die Ursachen liegen. Aber der Ausübende selbst hat offenbar immer ein anderes Empfinden der Geschwindigkeit als der, der es von außen, sprich als Beifahrer, beobachtet.
Jetzt ein bisschen eine provokante Frage dann aber an den Techniker. Ist es nicht so, dass die Technik dieser Entwicklung zu immer schnellerem, immer waghalsigerem Fahren Vorschub leistet, indem es eben auch Fahrzeuge produziert, in denen man das Gefühl absoluter Sicherheit hat? Es gibt einen Doppel-Airbag, es gibt den Seitenaufprallschutz, es gibt und, ich könnte jetzt aufzählen, da muss, sage ich ja, da wird ja der Fahrer sozusagen dazu angeleitet, sich in absoluter Sicherheit zu wiegen, richtig, eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gering zu schätzen und die damit möglichen Folgen eigentlich nicht
natürlich
richtig einzuschätzen.
Und das stimmt, Sie haben vollkommen recht, auch das ist bewiesen, nur ist die Frage, wie man damit umgeht. Nicht? Man hat nicht einen Doppel-Airbag, damit man an die Grenze geht und den nützen kann. Man hat den Doppel-Airbag dazu, falls durch diverse Faktoren es wirklich zu einem Unfall kommt, dass er dann schützt. Das heißt aber nicht, dass man alle Vorsichtsmaßnahmen, die man gegen Unfälle trifft, Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten, nicht so schnell fahren, dass man die Straßen immer im Griff hat. Ich spreche, das sind ganz einfache Dinge. Nicht unbeleuchtet fahren, Sicherheitsabstand halten. Es gibt so viel. Dass man das überschreitet und dann, dass ich denke, man hat eher einen Doppel-Airbag. Aber trotzdem, Sie haben vollkommen recht, ist das die Schlussfolgerung. Und das ist natürlich das Problem. Auch ABS. Natürlich ist ein Anti-Blockiersystem eine großartige Sache. Nur das heißt nicht, dass ich auf der Autobahn dem anderen auf 2 Meter auffahren darf. Das heißt es überhaupt nicht. Und das sind da die Dinge, wo ich mir dann denke, ist der Mensch überhaupt ein vernünftiges Wesen?
Ja. Wir scheinen einer Meinung zu sein, dass die Sicherheit auf unseren Straßen zunächst in unserem eigenen Kopf zu beginnen hat.
Richtig, ja.
Und bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen und unseren Zuschauern sagen, wie sie sich, wie ein jeder von ihnen, dazu beitragen kann, dass unsere Straßen sicherer werden, hören wir uns noch ein paar Takte Musik an. Ich bitte den Tonchef von FM4, meine Schallplatte aufzulegen. Und 1, 2, 3 Musik. Guten Abend, meine sehr verehrten Hörer und Hörerinnen. Hier spricht Michael Schrenk, eingeladen vom Projekt X-Team über das Thema Fahrzeug, Technik und Sicherheit. Sicherheit auf den winterlichen Straßen in Österreich zu plaudern mit zwei sehr interessanten Gästen. Ingenieur Peter Zodek vom Fahrzeugtechnikzentrum in Teesdorf.
Guten Abend.
Und Herrn Dr. Oskar Wolkner, Psychologe am Kuratorium für Verkehrssicherheit in Wien.
Guten Abend.
Meine Herren, es werden in Teesdorf und auch in anderen Orten Österreichs solche Fahrkurse, nenne ich sie, angeboten, um die Fahrfähigkeit zu erhöhen. Mich interessiert, was sind denn das für Leute? Das ist eine Frage an beide Herren.
Ja.
Sind das Leute, die Spaß am Autofahren haben, die vielleicht schon ganz gute Fahrer sind, besser als der Durchschnitt und sich noch verbessern wollen? Oder sind es Leute, die sagen, naja, eigentlich glaube ich, dass ich gar nicht gut genug für den alltäglichen Verkehr fahre, ich möchte mich dort verbessern. Welche Eindrücke haben Sie, Herr Ingenieur, und dann vielleicht Sie, Herr Doktor?
Wir haben drei Gruppen von Klienten, drei Gruppen von Kunden. Die erste Gruppe sind einmal die von Ihnen angesprochenen Interessierten. Das sind in der Regel Menschen, die überdurchschnittlich gut fahren, die die Qualität ihres Fahrstils verbessern wollen. Das sind bitte nicht unbedingt aggressive Autofahrer, das sind sehr defensive Autofahrer, die sehr auf Sicherheit achten, die aber ihre Grenzen kennenlernen wollen, um nicht an die Grenzen gehen zu müssen. Und es geht ja auch ein bisschen darum, dass man sozusagen die richtige Reaktion beim Autofahren, die vielleicht automatisch oder wie man es halt internalisiert hat, falsch wäre, dass man die richtige Reaktion, die man bei uns lernt, automatisiert. Also die erste Gruppe, die Interessierten, die Überdurchschnittlichen. Dann gibt es die Gruppe von denen, die das geschenkt bekommen haben, von der Tante oder von der Mutter oder oder von den Eltern, was auch immer. Das sind die, die einfach sozusagen das nützen, die Chance. Die sind nicht überdurchschnittlich interessiert am Autofahren, die sind sozusagen normal verteilt, gut oder schlechte Autofahrer. Das sind auch immer die Gruppen, bei uns fallen natürlich in den Gruppen alle zusammen und versucht auf jeden auch individuell einzugehen. Mhm. Da kann man sich jetzt nicht sozusagen darauf einigen, ob die besser oder schlechter fahren. Natürlich ist als Gruppe, die Gruppe A, die sind das die besseren Fahrer. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die Menschen, die durch einen Unfall oder ein schlechtes Erlebnis sozusagen jetzt die Möglichkeit nützen, wo sie vielleicht selber fehlerhaft gehandelt haben im Straßenverkehr, die dann versuchen, ihre Technik zu verbessern und die Qualität ihres Fahrstils zu heben.
Mhm. Herr Doktor, gehört nicht schon eine gewisse Portion Mut dazu, sich aus der großen Masse der Autofahrer hervorzutun und da den Schritt zu machen nach Teesdorf, weil wie gesagt, man könnte ja auch so angesehen werden, dass man sagt, aha, der hat es notwendig, dass er da noch in einen Fahrzeugkurs geht.
Genau, das ist der springende Punkt. Ich würde mal generell sagen, all diejenigen Autofahrer, die sich nach Teesdorf und ähnlichen Kursen melden, sind von vornherein schon mal die besseren Autofahrer, denn nur diejenigen gestehen sich selbst ein, dass sie nicht perfekt sind. Und der größte Feind im Straßenverkehr ist eben eine maßlose Selbstüberschätzung, wie wir sie immer wieder vorfinden bei Autofahrern. Und diejenigen, die sich eingestehen, dass sie lernfähig sind, dass sie verbesserungsbedürftiges Fahrverhalten haben, die sind von vornherein schon mal die Besseren, weil sie sich selbst nicht überschätzen, weil sie ihre eigenen Grenzen kennen, zumindest ahnen können und bereit sind, sich ihre Grenzen zeigen zu lassen vom geschulten Personal. Diejenigen, die glauben, sie haben das nicht nötig, haben es meistens erst recht nötig.
Und ich möchte dazu nur als Anregung geben, auch Formel-1-Fahrer trainieren fast Tag und Nacht, um sich zu verbessern. Und wenn es die notwendig haben, glaube ich, haben wir es alle nötig.
Na, selbstverständlich.
Wir haben jetzt viele Telefonate reinbekommen. Die Leute wollen wissen, wenn sie solche Kurse machen wollen, werden die mit den eigenen Fahrzeugen gemacht oder werden da vom Institut Fahrzeuge zur Verfügung gestellt? Weil kann man vorstellen, wenn man, ich weiß nicht, die Glatteisstrecke fährt, dass man da...
Eine berechtigte Frage, teils, muss ich sagen. Zum einen haben wir Spezialfahrzeuge, die sozusagen das Schleudern eines Autos gut simulieren. Wir haben da einfach sozusagen statt der Hinterräder ganz, ganz kleine Räder, so wie man sie von Einkaufswagen kennt und natürlich stabiler. Und mit diesen kleinen Reifen ist das Auto sozusagen, ist die Schwelle zum Schleudern sehr, sehr stark herabgesetzt. Mhm. Trotzdem kann und muss natürlich das Ziel sein, dass man das eigene Auto kennenlernt, und dass man es lernt, mit dem eigenen Auto umzugehen. Denn mit dem bin ich ja unterwegs tagtäglich im Straßenverkehr. Und darum geht es ja auch, mit dem Auto ein bisschen zurechtzukommen. Und gerade da, ich bin sehr froh, dass der Dr. Oswald Wolkner dabei ist. Gerade im Umgang mit dem eigenen Auto, die Beziehung zum eigenen Auto, ist ja auch was ganz enorm Wichtiges. Nicht? Manche Leute haben ja eine krankhaft persönliche Bindung zum Auto und leben ja auch übers Auto, über die Maschine Emotionen aus. Ich sage nur Aggression im Straßenverkehr, das würde schon wieder mehrere Sendungen füllen.
So ist es. Weil Sie jetzt sagen, da gibt es Leute, kommen auch mit eigenen Fahrzeug. Haben Sie da dann heterogene Gruppen? Weil ich zum Beispiel habe einen großen Kombi leider Hinterrad getrieben und damit meine große Mühe. Ich kann mir vorstellen, das ist ganz was anderes, als wenn ich da mit einem Vierrad Mittel- bis Kleinwagen zu Ihnen komme. Ja. Wird auch so unterschieden oder steckt man die alle zusammen?
Nein, man steckt alle zusammen. Es geht darum, wir sind sozusagen eine Gruppe von Menschen, die ihr Auto kennenlernen wollen und die sich in Grenzsituationen einmal sozusagen ohne Gefahr vorbereiten und ihre Reaktion schulen. Nicht wahr? Darum geht's. Und deswegen braucht jeder sein eigenes Auto, denn sie sitzt ja im eigenen Auto. Richtig. Letztendlich. Und jede Kupplung geht anders, jedes Auto ist individuell. Und das sollte man sich auch ein bisschen einstellen. Und natürlich kann man dazu sagen, dass dann manche Leute trauen sich nicht mit dem eigenen Auto. Aber wir haben ja dazu diese Strecke da draußen gebaut, damit man ohne Gefahr und unter Aufsicht von geschultem Personal das macht, ohne sich zu überschätzen. Und wir machen eigentlich nur die besten Erfahrungen.
Mhm. Herr Dr. Wolkner, der Herr Ingenieur hat es angesprochen, das Fahrzeug hat sehr, sehr viel mit dem Fahrer zu tun. Stimmt es denn noch, der Spruch, dass man sagt, sag mir, was du fährst und ich sag dir, wer du bist?
Also verallgemeinern lässt sich das nicht, zumal in den letzten 15 bis 10 Jahren die Autos aus aerodynamischen Gründen, wie ich vermute, da wird mir ein Ingenieur sicher recht geben, sich ähnlich geworden sind.
Ja.
Ja, danke. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass es gewisse Rückschlüsse zulässt, was ich nicht verallgemeinern möchte, weil das kommt sonst ins rassistisch-faschistische fast hinein. Man kann natürlich aber schon sagen, dass eher technisch begabte, weniger kulturell interessierte Menschen eher Interesse an sportlichen Wagen zeigen, wohingegen die allgemeine als intellektuelle Schicht sich eher mit funktionellen Fahrzeugen glücklich schätzt. Also man kann das grob einteilen, meinetwegen ein Bankangestellter mittleren Grades wird sich sicher nicht einen Porsche kaufen, auch wenn er sich leisten kann, aber wohingegen ein einfacher Mechaniker vielleicht vom Land ganz gerne einen Golf GTI fährt. Ist jetzt mal ganz blöd gesagt, aber so ist es halt.
Ist das Auto noch immer die heilige Kuh des Österreichers?
Ja, eigentlich schon.
Ja, auch, ich glaube auch. Ja. Auf jeden Fall. Man merkt es immer wieder auch bei den Menschen, die bei uns vorbeikommen, bei unserem Klientel im Fahrtechnikzentrum, dass die natürlich auch ein bisschen von uns beobachtet werden im Umgang mit dem Auto. Und man sieht da ganz, ganz große Unterschiede. Der Herr Doktor hat schon angesprochen, einfach das Verhältnis zum Auto der Leute ist unglaublich individuell, aber es gibt so einzelne Gruppen. Und man muss auch viele Leute sehen, die sich übers Auto definieren. Sozusagen, die ihr Auto schmücken. Es gibt ja da bei diversen Geschäften oder so Handlungen unglaublich viel, womit man sein Auto verzieren kann. Man kann den Namen auf die Seitentür kleben, man kann ein Fuchsschwanz auf die Antenne geben, die berühmten Stirnbänder, gerade die Stirnbänder, für die ich immer gerne eine Lanze breche, weil sie natürlich sozusagen für den Hintenkommenden auch ein bisschen erkenntlich machen, wie weit bin ich weg, aber und außerdem auch sehr attraktiv sind und auch den Kopfschutz im Auto, die Nackenstütze vor Verschmutzung durch das Haupthaar schützen.
Die lustigen Schwarzer fallen mir da jetzt ganz, ganz spontan ein. Aber Herr Ingenieur, es ist mir ein großes Anliegen, unseren Hörern wirklich klar zu machen, wovon wir da reden. Geben Sie uns vielleicht ein paar Daten, um wie viel sich ein Bremsweg verlängert, wenn ich mit einem Auto, ich weiß nicht, 100 Stundenkilometer fahre mit einem normalen Mittelklassewagen, wie das ist bei trockener Fahrbahn, bei regennasser Fahrbahn.
Da braucht jeder nur sein Lehrbuch aus seiner Fahrschulzeit aufschlagen, da steht die einfache Rechnung drinnen. Das ist unglaublich, was da für Unterschiede passieren, schon bei der Überschreitung der Stundenkilometeranzahl um 5 bis 10 Kilometer pro Stunde. Und es steigt auch die Gefahr.
Meine Herren, ich glaube, es ist wieder Zeit für ein paar Takte Musik. Auch dabei geht es um Kfz. Bitte Band ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Johnny Hill mit Teddybär 1-4. Wir sprechen heute über Verkehrssicherheit im Winter und ich würde sagen, das Ziel unserer Sendung ist erreicht, wenn sich nur ein Unfall aufgrund dieser Sendung weniger ereignet als ohne er. Ich würde jetzt meine Gäste, Herrn Ingenieur Peter Zodek, Fahrtechnikleiter in Teesdorf und Dr. Oskar Wolkner, Psychologe am Kuratorium für Verkehrssicherheit, jetzt um ihre Schlussstatements bitten. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was sollte man tun, um Österreichs Straßen im Winter sicherer zu machen?
Herr Doktor?
Ich würde sagen, im Zweifelsfall immer 10 bis 15 km/h weniger fahren, als man glaubt, dass es sicher ist, weil die subjektive Wahrnehmung drückt, ganz einfach. Sich Zeit nehmen zum Scheibe freischaufeln, Geschwindigkeit zurücknehmen, lieber 2 Minuten zu spät am Ziel als ein Leben lang tot.
Ja, ich möchte mich da natürlich anschließen in allen Punkten. Wichtig ist, Vorsorge treffen, Präventivmaßnahmen, Ausrüstungsgegenstände bereithalten und dann sicheres Fahren. Das, was man immer sagt, Geschwindigkeit drosseln, wie wir gehört haben, Abstand halten und freie Sicht und selbst sichtbar sein.
Meine Herren, ich danke Ihnen recht, recht herzlich dafür, dass Sie da gewesen sind und wichtige Beiträge gebracht haben. Meine Damen und Herren, das war ein Projekt X zum Thema Verkehrssicherheit im Winter. Vielleicht haben Sie heute etwas weniger gelacht als in manchen anderen Sendungen, aber ich glaube, es war dem ganzen Team ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, das unter die Leute zu bringen. Fahren Sie gut weiter und für heute kann ich Ihnen nur noch sagen, schlafen Sie gut und träumen Sie süß von sauren Gurken.